Ja, guten Morgen nochmal von meiner Seite. Bist du von etwas abhängig? Bei Abhängigkeit denkt man vielleicht schnell an Süchte, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Abhängigkeiten, viele andere Bereiche, wo man abhängig sein kann oder von auf etwas angewiesen sein kann auch. Weil abhängig heißt ja auf etwas zwingend angewiesen sein. Wenn man krank ist, kann man auf bestimmte Medikamente angewiesen sein. Wenn man einen Großeinkauf machen will, ist man auf ein Auto angewiesen. Wenn man ein selbstständiges Leben führen will, ist man auf ein festes Einkommen angewiesen. Beispiele gibt es viele von Dingen, auf die man im Leben, von denen man im Leben abhängig sein kann, auf die man angewiesen sein kann. Abhängigkeiten können positiv sein, die Beispiele, die ich gerade genannt hatte, oder auch negativ sein. Negative Abhängigkeiten sind oft Süchte. Das können Drogen sein, Medikamente, Alkohol oder auch das Internet heutzutage. Allein 2021 waren nach Angaben der deutschen Suchthilfestatistik fast 360.000 Menschen in Behandlung oder Betreuung wegen Süchten, ungefähr die Hälfte wegen Alkohol. Oder 2022 sind nach Zahlen des Bundeskriminalamtes 1.990 Menschen wegen Drogenkonsums gestorben. Der höchste Wert seit 20 Jahren. Die beiden Sachen beschreiben zwei schreckliche Folgen, die Süchte haben können, schlechte Abhängigkeiten. Wie schon gesagt, es gibt auch Abhängigkeiten, die nicht so negativ sind. So ist ein Kind beispielsweise abhängig von seinen Eltern, von der Fürsorge seiner Eltern. Ein Kind sollte sich eigentlich keine Gedanken machen müssen, ob es genug zu essen hat oder Kleidung hat. Es braucht sich um nichts zu sorgen, weil sich die Eltern um alles kümmern. Oder ein anderes Beispiel, ein Arbeitnehmer, zu denen die meisten hier zählen dürften oder viele hier, ist abhängig von seinem Arbeitgeber, dass der immer pünktlich das Gehalt auszahlt. Wobei da natürlich dann auch der Arbeitgeber eine Verantwortung hat, eine ordentliche Arbeit abzuliefern, um sich das Geld auch zu verdienen. Ihr seht, es gibt verschiedenste Arten von Abhängigkeiten in unserem Leben. Und um eine weitere Art von Abhängigkeit soll es heute in der Predigt gehen. Jürgen hat das schon angedeutet heute. Ich setze meine Predigtreihe über das sogenannte Vaterunser fort, einem besonderen Gebet, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat, als sie gefragt haben, Herr, wie sollen wir beten? In dieser Reihe spreche ich über die einzelnen Teile dieses Gebetes, damit wir sehen, warum diese in dem Gebet drinstehen und warum das so wichtig für uns ist, dafür zu beten. Und ja, zu Beginn der Predigt möchte ich auch dieses Gebet einmal vorlesen aus Matthäus 6, den Verse 9 bis 13. Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Betet ihn nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Heute geht es um den Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute. Nachdem wir jetzt drei Bitten hatten, die auf die Verherrlichung Gottes abzielten, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden, haben wir jetzt die erste Bitte für uns selbst. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber dennoch steht auch in diesen drei Bitten für uns selbst, von denen heute das erste ist, Gott nicht weniger im Mittelpunkt als in den anderen. Auch hier steht Gott im Mittelpunkt und wird verherrlicht oder sollte verherrlicht werden. In dem heutigen Predigttext, unser tägliches Brot gib uns heute, geht es erstmal ganz banal darum, dass wir Gott bitten, dass er uns das gibt, was wir heute brauchen. Wir sollen nicht für das bitten, was wir morgen brauchen oder nächste Woche oder nächstes Jahr, sondern für das, was wir heute brauchen. Und grundsätzlich ist das kein neuer Gedanke in der Bibel. Wir finden dieses Prinzip schon sehr weit vorne in 2. Mose. Hier ist das Volk Israel gerade in der Wüste auf dem Weg nach Ägypten, auf dem Weg von Ägypten in das Land Kanaan. Als sie irgendwann nichts mehr zu essen hatten, hat Gott ihnen Essen beschafft. Wir lesen das in 2. Mose, Kapitel 16, Vers 4. 2. Mose 16, Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es auf die Probe stelle, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Ja, hier sollte das Volk, also Gott hat dem Volk Brot geschenkt, das Manna. Und hier sollte das Volk jeden Tag genau das einsammeln, was sie für einen Tag brauchten. Später lesen wir noch, dass alles, was sie darüber hinaus sammeln, was sie mehr sammelten, als sie für einen Tag brauchten, am nächsten Tag schon verfault und vergammelt war. Sabbat war eine Ausnahme. Aber Gott ging es hier darum, wie wir auch hier lesen in dem Vers, das Volk zu prüfen, ob es ihm vertraut. Ein weiteres ähnliches Beispiel sehen wir später am Ende dieser Wüstenwanderung. Dort bekommt das Volk auch ein paar Gesetze für den Fall, dass sie eines Tages einen König haben werden oder haben sollten. Und einen Vers aus diesen Königsgesetzen möchte ich uns vorlesen aus 5. Mose 17, in Vers 16. Nur soll er, der König, sich nicht viele Pferde anschaffen. Und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Viele Pferde, die für Kriege verwendet wurden, waren damals ein Zeichen von Macht und Sicherheit. Ein Königreich, was viele Pferde hatte, das hatte Macht in Kriegen. Hier sollten sich die Könige Israels aber genau nicht darauf verlassen, sondern auf Gott vertrauen, dass er ihnen in den Kriegen hilft und nicht die weltlichen, materialistischen Dinge. Gott wollte dem Volk damals einfach deutlich machen, dass sie auf ihn vertrauen sollten. Eigentlich hätte das für die Israeliten auch kein Problem sein dürfen, denn Gott hat sie auf wunderbare Art und Weise aus Ägypten befreit. Sie selbst hatten überhaupt keine Chance auf Freiheit, als sie in der Sklaverei waren. Aber Gott hat erst dafür gesorgt, dass die Ägypter sie nicht nur gehen ließen, sondern fortjagten. Und dann ertränkte er später dann die doch hinterherkommende ägyptische Armee und dabei kam kein Israelit zu Schaden. Er versorgte sie auf ihrer 40 Jahre andauernden Reise durch die Wüste ins Land Kanaan. Sie hatten keinen Mangel. Er sorgte dafür, dass dieses Volk von Nomaden, von denen niemand ein ausgebildeter Soldat war und niemand Kampferfahrung hatte, eine Schlacht nach der anderen gewinnen konnte und das Land Kanaan einnehmen konnte. Aber wisst ihr, wie die Israeliten das alles Gott dankten? Man sollte ja meinen, dass sie Gott absolut dankbar wären in alle Ewigkeit und alles daran setzen, seine Gebote zu befolgen, nach diesen Wundern, die Gott vollbracht hat. Aber das taten sie gar nicht. Einige Jahre, nachdem sie das Land eingenommen hatten, lesen wir in Richter 21, Vers 25 eine Beurteilung des Volkes. Das ist der letzte Vers im Buch Richter. Richter 21, Vers 25. In jenen Tagen war kein König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das Volk hatte Gebote von Gott bekommen, aber jeder tat, was er wollte. Nichts mit Gottes Geboten und Anbetung, sondern Götzendienst und Selbstgerechtigkeit waren an der Tagesordnung. Es gab Zeiten, ja, da haben sie auf Gott vertraut, wenn ein Richter kam und das Volk wieder auf den rechten Weg geführt hat, aber das hielt nie sonderlich lange. Ständig haben sie die Führung Gottes hinter sich gelassen und sind den eigenen Wegen nachgefolgt. Und am Ende scheint es ja funktioniert zu haben, oder nicht? Ich meine, das Volk hat überlebt, sie haben später einen König bekommen, sie haben viele Kriege gewonnen. Irgendwie ist es immer weitergegangen. Und wenn man das denkt, dann übersieht man, was ganz wichtig ist. Besonders im Buch Richter wird das deutlich und am Ende vom Buch der Könige und dem Buch der Chronik. Denn eigentlich lief gar nichts gut. Hätte Gott nicht ständig eingegriffen, immer und immer wieder eingegriffen, das Volk quasi zu ihrem Glück gezwungen, wären sie sehr schnell untergegangen und hätten wahrscheinlich die ersten 100 Jahre im Land nicht überlebt. Das ist etwas, ein Prinzip, das kennen sicherlich einige auch aus ihrem eigenen Leben. Das ist vielleicht so ähnlich. Es gibt Zeiten, da fällt es einem relativ leicht, Gott nachzufolgen. Man guckt sich jeden Tag eine Predigt im Internet an, liest ein christliches Buch nach dem anderen, liest und studiert intensiv die Bibel, kommt mit Freuden zu allen Gemeindeveranstaltungen. Dann gibt es auch Zeiten, wo man irgendwie so gar keine Lust hat zu beten, die Bibel zu lesen, zur Bibelstunde zu kommen, wo man es einfach nur links liegen lässt, weil es doch einfach zu anstrengend ist momentan und ja, ich habe doch gerade Besseres zu tun. Ich kenne so Zeiten aus meinem Leben auch sehr gut. Da kommen schnell die Gedanken, dass doch auch so alles gut läuft. Anstelle von Predigten guckt man sich nur noch Videos über Wolkenkratzer und Ziegelsteine an. Anstelle christlicher Bücher zu lesen, spielt man am Computer oder Handy. Und anstelle von Gemeindeveranstaltungen geht man ins Fitnessstudio. Das mit den Wolkenkratzern und Ziegelsteinen, gibt es übrigens viele Videos drüber, ist ganz interessant. Ja, und erstmal läuft im Leben ja auch alles gut. Es läuft auch alles weiter. Videos über Wolkenkratzer und Ziegelsteine und Fitnessstudio-Besuche sind jetzt auch nichts grundsätzlich Verwerfliches. Ein Fitnessstudio ist für manche ziemlich notwendig. Aber auch wenn im Leben erstmal alles normal erscheint, habe ich schon oft von Leuten gehört und auch an mir selbst erlebt, dass es einen doch negativ beeinflusst, wenn man nicht mehr diese Basis an geistlichem Einfluss hat. Die allgemeine Gemütsverfassung, das Verhalten, das verändert sich zum Negativen. Das merkt man selbst und das merken die anderen, wenn man aufpasst. Und wie beim Volk Israel, das aufgehört hat, sich mit Gott zu beschäftigen, Gott immer wieder eingreifen musste, sind auch wir heute davon abhängig, dass Gott in unserem Leben dann eingreift. Weil von uns selbst kommen wir dann nicht mehr auf die Idee zurückzukommen. Das muss Gott in uns reingeben. Und Gott muss uns helfen, dass wir uns wieder mehr mit ihm beschäftigen. In der Bibel lesen wir noch ein weiteres Beispiel, das insbesondere auch auf weltlichen Erfolg sich bezieht. Und zwar beim König Salomo. Der König Salomo, der direkte Sohn von David, dritter König in Israel, war von Gott besonders mit Weisheit gesegnet. Er war der weiseste Mann, der jemals auf der Erde gelebt hat und jemals leben wird, lesen wir in der Bibel. Er hatte alles im Leben erreicht, was man nur erreichen könnte, was man sich auch als König nur vorstellen könnte. Man könnte meinen, dass er ein wunderbares Leben gehabt hat, dass absolute Erfüllung, keine Wünsche sind offen geblieben. In dem Buch Prediger, welches er vermutlich gegen Ende seines Lebens geschrieben hat, zieht er allerdings einen ganz anderen Schluss. Ich möchte die ersten Verse aus diesem Buch lesen. Prediger 1, die Verse 1 bis 11. Prediger 1, Vers 1 bis 11. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Eine Generation kommt und eine Generation geht, aber die Erde besteht in Ewigkeit. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie strebt an ihrem Ort zu, wo sie wieder aufgeht. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Immer wieder sich wendend geht er dahin und zu seinem Ausgangspunkt kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Alle Worte mühen sich ab. Nichts vermag ein Mensch zu sagen. Das Auge wird nicht satt zu sehen und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem einer sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen für die Zeitalter, die vor uns gewesen sind. Da gibt es keine Erinnerung an die früheren und an die künftigen, die sein werden. Auch an die wird man sich nicht mehr erinnern bei denen, die noch später sein werden. Salomo stellt hier resignierend fest, dass eigentlich nichts, was er im Leben erreicht hat, irgendeine Bedeutung hatte. Sicherlich muss nicht jede Schlussfolgerung jetzt zieht völlig korrekt sein hier, aber das ist das, was er nach vielen Jahren Königsherrschaft mit Hoch und Tief festgestellt hat. Der Kernpunkt aber ist völlig wahr. Eigener Erfolg im Leben nutzt einem am Ende nichts mehr. Salomo führt das im Buch Prediger dann auch ausführlich aus, auf 12 Kapiteln, zeigt er detailliert, was hat er im Leben ausprobiert, was hat er erreicht und was hat es ihm am Ende tatsächlich gebracht. Am Ende des Buches zieht er einen sehr wichtigen Schluss, den ich auch immer vorlesen möchte, aus Prediger 12, die Verse 13 und 14. Prediger 12, Vers 13 und 14. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Ja, fürchte Gott und halte seine Gebote und Gott wird über unsere Taten am Ende richten. Das sind sehr wichtige Schlussfolgerungen von Salomo, die wir uns zu Herzen nehmen sollten. Salomo hatte alles, was er sich hätte erträumen können, wie ich, habe ich ja schon gesagt. Aber dennoch kommt er zu so einem einfachen Schluss, dass Gott im Mittelpunkt des Lebens das Einzige ist, was wirklich nachhaltig Erfüllung und Freude im Leben gibt. Ja, aber warum erzähle ich euch das jetzt alles? Was hat das mit unserem Text zu tun, unser tägliches Brot gib uns heute? Eine ganze Menge hat das damit zu tun tatsächlich. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, geht es bei dem Vers insbesondere auch darum, dass wir uns von Gott abhängig machen. Ich will hier einmal deutlich machen, was wir hier nämlich nicht beten. Wir beten nicht, hilf uns, unser tägliches Brot selbst zu beschaffen, sondern wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ein wichtiger Unterschied. Nicht wir selbst, sondern Gott. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass wir gar nicht mehr arbeiten brauchen. Und einfach nur sagen, Gott, du schenkst mir schon alles, was ich brauche nichts mehr zu tun. Paulus macht das deutlich im zweiten Brief an die Thessalonicher. In der Gemeinde dort gab es einige, die meinten, sie brauchten nicht mehr zu arbeiten. Gut, in der Gemeinde dachten sie, ja, Jesus kommt sowieso bald wieder, die Entrückung kommt bald und dann, warum soll ich mich jetzt noch abmühen? Und Paulus, er schreibt darauf hin und das Prinzip gilt für uns heute genauso, auch wenn es damals eine andere Situation war. Wir lesen das in 2. Thessalonicher 3, Vers 10. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 10. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Wir haben schon die Pflicht, selbst für unseren Lebensunterhalt zu sorgen, wenn es das irgendwie möglich ist. Weil bei alledem dürfen wir Gott nicht vergessen. In der Aussage, unser tägliches Brot gib uns heute, liegt dadurch nämlich auch eine besondere Demut drin. Natürlich können die meisten Menschen mit ihren Fähigkeiten selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Aber dennoch ordnen wir uns mit dieser Bitte, den Vater unser, demütig unter Gott unter. Wer weiß denn schon, wie es morgen in unserem Leben aussieht? Besonders wir sollten nach den letzten 3,5 Jahren wissen, dass sich das Leben sehr schnell verändern kann. Heute ist alles gut, nächste Woche ist alles vorbei. Arbeitsstelle ist weg, kein Geld mehr da. Aber auch gerade durch die letzten 3,5 Jahre sehen wir auch die Gnade unseres Gottes. Auch in dieser Zeit konnten wir uns auf ihn verlassen. Auch wenn wir nicht immer verstanden haben, warum er es so geführt hat und zugelassen hat, wie er es getan hat. Mit der Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, sollen wir uns bewusst demütig und klein vor Gott machen. Und halten und nicht größer von uns denken, als es uns zusteht. Es kann sehr schnell passieren, dass wir uns größer machen, als wir eigentlich sind, wenn Gott uns zum Beispiel zu etwas Neuem befähigt und uns in unserem Leben hilft. Ich kenne das von mir selbst, wenn ich zum Beispiel über längere Zeit mit einer bestimmten Sünde zu kämpfen hatte und immer wieder bete, dass Gott mich lehren muss, Herr, bitte lehre mich, damit umzugehen. Wenn das dann Gott mir hilft und 2-3 Mal ich gegen die Sünde ankämpfen konnte, ist mir schon oft passiert, dass ich dachte, jetzt habe ich das Prinzip verstanden, jetzt kann ich mit der Sünde umgehen und bin dann direkt wieder gescheitert. Weil ich habe mich größer gemacht, als ich eigentlich war. Aber eigentlich war Gott es, der gewirkt hat, nicht ich selbst. Dadurch hat mich Gott immer wieder gelehrt, dass ich auf ihn angewiesen bin und seine Gnade brauche. Paulus macht das auch an einem eigenen Beispiel deutlich, als er an die Gemeinde in Korinth schreibt. Wir lesen das in 2. Korinther 12, in den Versen 7 bis 9. Das möchte ich auch mit uns einmal lesen. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich 3-mal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Wir wissen zwar nicht, was Paulus mit diesem Dorn für das Fleisch meint, Aber da er es als ein Engel des Satans beschreibt, der ihn mit Fäusten schlägt, wird es keine Kleinigkeit gewesen sein. Und da er das nicht schreibt, was Konkretes war, können wir das jeder auf unsere eigene Situation anwenden. So wie Paulus es uns vormacht, ist es immer richtig und wichtig, zu Gott zu beten, wenn wir Schwierigkeiten haben. Natürlich sollen wir das tun. Aber das Wichtigste dabei ist, dass wir nicht vergessen, dass es Gottes Gnade ist, auf die wir zuerst schauen sollen. Paulus musste mit diesem Problem leben, das er hatte, um immer wieder neu an Gottes Gnade erinnert zu werden. Er hatte das nötig, scheinbar. Und nicht nur Paulus musste immer wieder daran erinnert werden. Auch wir heute sind noch sehr vergessliche Menschen und haben es nicht weniger nötig, an Gottes Gnade erinnert zu werden. Wie schnell vergessen wir denn Gottes unendliche Liebe und Gnade? Und deswegen finde ich das heute auch so wunderbar, dass wir heute am ersten Advent gleichzeitig auch das Abendmahl haben. In der Adventszeit denken wir ja besonders daran, dass unser Gott in seinem Sohn Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Nicht als erwachsener Mann, der ein eigenes Leben geführt hat, sondern als kleines, hilfloses Baby. Jesus verlangt nicht einfach nur von uns, uns völlig von unserem Vater im Himmel abhängig zu machen, sondern er hat sich uns selbst als ein Beispiel gegeben, indem er sich als Baby völlig abhängig von Josef und seiner Mutter Maria gemacht hat. Und indem wir heute auch das Abendmahl haben, erinnern wir uns an Karfreitag, an die Leidenszeit, wo er sich hat foltern und hinrichten lassen, um den Preis und die Strafe für unsere Fehler zu bezahlen, die wir jeden Tag tun. Jesus hat selbst gesagt, dass er das Ganze hätte jederzeit abbrechen können, als er auf dieser Erde war, und auch in den letzten Minuten hätte es sofort abbrechen können. Aber er tat es nicht, weil er uns liebt und uns seine Gnade erweisen wollte, uns beweisen wollte, was für ein gnädiger und liebender Gott er ist. Und um uns zu retten natürlich in erster Linie. Wir lesen das auch sehr deutlich im Brief an die Epheser, in Epheser 2, Verse 4 bis 8. Epheser 2, Verse 4 bis 8. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch die Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Gütern uns erweist in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Von alleine hätten wir uns nicht von unseren Fehlern und deren Folgen retten können, vor der ewigen Verdammnis. Und deswegen sollten wir auch immer an die unendliche Gnade Gottes denken. Daher ist es umso wichtiger, dass wir uns unentwegt daran erinnern, wie abhängig wir von Gott sind. Unser tägliches Brot gib uns heute. Macht das deutlich. Wir fragen nicht, wie schon gesagt, nach dem wöchentlichen oder jährlichen Brot, sondern nach dem täglichen. Gott, gib mir heute das, was ich heute brauche. Kennt ihr dieses Bild, dass man sagt, dass man sonntags im Gottesdienst für die Woche auftankt? Ich habe das schon oft gehört von verschiedensten Leuten. Sonntags kann ich immer wieder auftanken. Allerdings muss ich sagen, dass dieses Bild eigentlich unbiblisch ist mit dem Auftanken. Wir beten auf Vater unser nicht, unser wöchentliches Brot gib uns sonntags, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. Wir müssen jeden Tag neu vor Gott kommen und jeden Tag neu um seine Gnade und Hilfe bitten. Nur sonntags zum Gottesdienst kommen und dann die nächsten 6 Tage nach eigenem Denken zu leben, das funktioniert nicht. Ich denke, viele können das bestätigen. Wir sind kein Auto, das ab und zu mal zur Tankstelle muss, sondern wir sind, wie die Bibel sagt, Teil des Leibes Christi, der ununterbrochen die Leitung des Hauptes, Jesus Christus, benötigt. Ein weiteres Beispiel gibt uns Jesus in Johannes 15, Vers 15. Johannes 15, Vers 15. 15, Vers 5, Entschuldigung. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir müssen unentwegt mit Jesus verbunden sein. Wir sind völlig von ihm abhängig. Lass uns immer wieder daran denken, unser tägliches Brot gib uns heute. Unabhängig vom Vater unser, was natürlich auch gut ist zu beten, wenn man sich bewusst macht, was dieses Gebet bedeutet. Auch unabhängig davon ist es sehr gut, würde ich sagen, jeden Morgen zu beten, gib mir heute das Brot, was ich heute brauche. Mein tägliches Brot gib mir heute. Damit wir uns immer wieder neu daran erinnern, wie wichtig es ist, dass wir uns demütig unter Gott unterordnen. Gott kam aus seiner Herrlichkeit heraus, als hilfloses Baby auf diese Welt, wo wir es in Adventszeit besonders dran denken wollen und an Weihnachten. Er hat dann später über drei Jahre, in Israel und der Umgebung gepredigt, sich am Ende foltern und hinrichten lassen, wo wir gleich im Abendmahl dran denken wollen, an die Erlösung, die wir durch ihn haben. Und das Ganze nur, um uns Menschen zu retten, die wir noch nicht einmal etwas von ihm wissen wollten. Lass uns das nicht vergessen. Jesus hat alles für uns gegeben. Sollten dann nicht auch wir alles für ihn geben? Amen.